das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen an diesem Freitagabend.
Guten Abend auch von mir.
Nicht zum ersten Mal sehen wir heute, was ein Erdbeben anrichten kann und wie dramatisch die Folgen sind. Doch die Zerstörung in Thailands Hauptstadt Bangkok macht deutlich, wie heftig diesmal die Erschütterung in Südostasien gewesen sein muss. 1000 Kilometer vom Epizentrum entfernt und dennoch ist dieses Hochhaus, das noch im Rohbau war, förmlich wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Genau wie hier werden auch an vielen Orten Opfer unter den Trümmern vermutet. Bislang ist die Rede von mindestens 150 Toten. In Thailand und im benachbarten Myanmar. Dort, bei der Millionenstadt Mandalay, lag das Epizentrum, als am frühen Nachmittag Ortszeit die Erde bebte. Genau im Spalt zwischen der indischen und der eurasischen Kontinentalplatte. Sophia Stritzel und Andreas Wilmer berichten.
Es ist früher Nachmittag, als in Myanmar die Erde bebt. Das Beben der Stärke 7,7 lässt Häuser einstürzen, wie hier in der Millionenstadt Mandalay, gerade einmal 20 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Tempelanlagen werden beschädigt, Straßen und Schienen sind in weiten Teilen zerstört. Stundenlang suchen Helfer nach Überlebenden, arbeiten mit bloßen Händen, denn überall hier in Myanmar fehlt es an schwerem Gerät. Noch lässt sich das Ausmaß der Katastrophe nicht abschätzen. Verletzte müssen teilweise auf der Straße versorgt werden. Wie viel Hilfe überhaupt in das Land gelangen kann, ist offen.
Myanmar, ein Land, was sich jetzt im vierten Jahr von einem Bürgerkrieg befindet, grundsätzlich auch mit einer sehr, sehr schlechten Infrastruktur, gerade im medizinischen Bereich. Ein Land, was über viele Jahre immer von Entwicklungshilfe auch abhängig ist und die aber eben auch wahnsinnig schwer, die ins Land zu kriegen.
Zudem wurde die für die Region wichtige Awa-Brücke zerstört, eine zentrale Nord-Süd-Verbindung des Landes. Und vom Fluss, dem Irrawaddy, droht weitere Gefahr. Aktuell sorgen wir uns darum, dass ein Damm weiter unten am Fluss brechen könnte. Die beschädigte Brücke in der Region des Epizentrums ist ebenfalls eine große logistische Herausforderung. Das Beben trifft eine ohnehin schon äußerst instabile Region. Seit 2021 ist Myanmar wieder eine Militärdiktatur. Rebellengruppen kämpfen gegen die Zentralregierung. So dringen auch jetzt nur wenige Informationen nach außen.
Es ist sehr schwer, jetzt Menschen in Myanmar zu kontaktieren. Direkt Anrufe gehen nicht durch, Nachrichten gehen manchmal durch, manchmal auch nicht durch. Und das ist in Thailand ganz anders.
Bangkok, mehr als 1000 Kilometer vom Epizentrum entfernt. Auch hier bebt die Erde. Innerhalb von Sekunden stürzt der Rohbau dieses Hochhauses ein. Und auch hier gibt es Tote. Hunderte Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Überlebenden. In der dicht besiedelten Metropole schwappen Swimmingpools über. Menschen fliehen in Panik auf die Straßen. Ich dachte, dass ich ohnmächtig werde, weil alles plötzlich angefangen hat zu wackeln. Und dann sind plötzlich die Lampen von der Decke gefallen. Wir sind rausgerannt. Auch in der Nacht geht die Suche nach Vermissten weiter. Die Rettungsarbeiten, sie werden wohl noch Tage dauern.
Und aus der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist uns jetzt unser Südostasien-Korrespondent Florian Barth zugeschaltet. Florian, hinter dir sehen wir ja das eingestürzte Hochhaus, das wir da gerade im Film gesehen haben. Wie groß wird dort die Chance eingeschätzt, da noch überhaupt Überlebende finden zu können?
Die Chancen, die sinken von Stunde zu Stunde. Es ist hier in Bangkok fast 4 Uhr morgens. Die Rettungskräfte sind seit 14 Stunden auf den Beinen und die Erfolgsmeldungen, die werden immer seltener. Vor 5 Stunden haben sie das letzte Mal eine lebende Person hier rausgeholt. Seitdem suchen sie und sind dabei sehr vorsichtig, weil sie auch Angst haben, dass diese Trümmerteile weiter einstürzen. Deswegen suchen sie auch mit Spürhunden. Über uns fliegen überall Drohnen mit Infrarotkameras. Dadurch versuchen sie auch noch ein paar Menschen zu finden, aber die Chancen werden von Stunde zu Stunde geringer.
Und wie haben die Menschen in Bangkok insgesamt dieses heutige Beben erlebt?
Heute sind Tausende völlig verängstigt und in Panik auf die Straßen gelaufen, weil Gebäude gewackelt haben, weil auf einmal Risse in den Wänden waren, weil, wir haben es im Film gesehen, ganze Swimmingpools von den Dächern geschwappt sind. Ist man es aus Bangkok ja gewohnt, dass hier totales Verkehrschaos herrscht. Aber heute stand wirklich alles still. Also die U-Bahn ist nicht gefahren. Manche Brücken waren zeitweise gesperrt oder diese bekannten Highways, die hier teilweise oberirdisch verlaufen. Deswegen war das hier ein ungewohntes Bild für Bangkok, dass wirklich alle in Panik und in Angst auf die Straße gegangen sind und auch erstmal nicht in ihre Häuser zurück konnten.
Und welche Berichte gibt es aus anderen Teilen Thailands?
In anderen Teilen Thailands war das Beben teilweise noch heftiger, weil es näher am Epizentrum in Myanmar lag. Also zum Beispiel im Norden von Thailand in den Städten Chiang Mai oder Chiang Rai. Da hat die Erde noch heftiger gebebt, aber die Schäden waren vergleichsweise gering, weil die Bebauung dort nicht so dicht ist wie hier zum Beispiel in der Hauptstadt Bangkok. Das heißt, da haben auch Wände gewackelt und Leute sind auf die Straße gegangen und hatten Angst. Aber grundsätzlich ist dort nichts bekannt über Verletzte oder sogar Tote. Und auch die Touristen, die dort unterwegs sind, die müssten sich grundsätzlich dort keine Sorgen machen.
Florian, vielen Dank für die Informationen nach Bangkok. Und über die aktuelle Lage in Myanmar konnte ich am frühen Abend mit Henry Braun sprechen, dem dortigen Direktor der Welthungerhilfe. Guten Abend, Herr Braun.
Guten Abend.
Herr Braun, wie haben Sie dieses Erdbeben erlebt?
Ich habe heute Morgen hier in Yangon im Büro gesessen und es war schon Nachmittag, kurz vor 1 Uhr, hat es sehr lange gebebt, fast 2 Minuten lang. Und wir sind dann aus dem Büro rausgegangen und haben abgewartet, was passiert. Und nachdem wir nichts mehr passiert ist und das Erdbeben weg war, sind wir wieder ins Büro, haben uns mit unseren Kollegen in den anderen Büros im Lande in Verbindung gesetzt und haben dann herausgefunden, dass in unseren Büros in Mandalay es Schwierigkeiten gibt und haben deshalb dann versucht, mit den Kollegen Kontakt aufzunehmen, herauszufinden, was passiert ist.
Was haben die Ihnen da erzählt? Was hören Sie aus der da am meisten betroffenen Region hier um Mandalay mit 1,6 Millionen Einwohnern? Ja. Ist das ja auch die zweitgrößte Stadt Myanmars?
Es ist die zweitgrößte Stadt und es ist auch ein Knotenpunkt für Handel in Myanmar, aber auch mit China. Es ist also eine sehr wichtige Stadt für uns. Unser Büro wurde beschädigt. Wir haben unsere Computer alles evakuiert und wir haben unsere Mitarbeiter jetzt auch leider auf der Straße, weil alle Hotels belegt sind. Sehr viele Häuser sind zerstört worden und auch sehr viele religiöse Einrichtungen, heilige Stätten, die sehr, sehr alt waren und deshalb sehr anfällig für dieses Erdbeben waren. Häuser sind ganz zerstört worden und das macht uns große Sorge, weil doch unter dem Schutt sich noch Leute befinden können.
In dieser Region bebt die Erde ja immer wieder mal. Wie würden Sie dieses Beben denn dann einordnen?
Extrem. Es war 7,7 auf der Richterskala. Normalerweise haben wir Erdbeben, die so ein bisschen unter 5 sind. Das heißt, es war extrem stark. Deshalb hat es auch extrem Schaden angerichtet, was vorher nicht passiert ist oder bei den anderen Erdbeben normalerweise nicht passiert. Das letzte größere Erdbeben, das war in 2016, also fast 10 Jahre jetzt schon her. Damals hat es eine Kultstätte sehr stark beschädigt, aber diesmal eben die Stadt Mandalay. Und wir befürchten, dass neben den 140 Toten, die von der Militärregierung gemeldet werden, doch auch sehr viele Toten in den nächsten Tagen noch gefunden werden.
Nun sind mit Thailand und Myanmar ja zwei sehr unterschiedliche Länder getroffen worden. Myanmar ist sehr abgeschottet, Sie haben es gerade gesagt, eine Militärjunta regiert, da herrscht dort. Ist das Land Myanmar überhaupt in der Lage, eine solche Katastrophe, die da auch zu befürchten ist, mit größerem Ausmaß, als wir es bisher wissen, zu bewältigen?
Ich denke, dass es von eigener Kraft nicht funktioniert. Ich denke, dass Hilfe benötigt wird. Die Zivilgesellschaft, die Leute selbst, die Gemeinden, die reagieren jetzt schon, die helfen jetzt schon den Betroffenen. Wir sind auch schon dabei zu gucken, was eigentlich passiert ist, um unsere Arbeit dann vorzubereiten mit Wasser, Shelter, Zelten zu kommen. Aber alleine? Nee, im Moment nicht. Wir sind im Moment in einem Bürgerkrieg, der auch nahe der Stadt ausgefochten wird. Es ist sehr, sehr schwierig. Die Gebete auf beiden Seiten oder auf allen Seiten von diesem Bürgerkrieg sind betroffen. Und das gibt uns auch große Aufgaben auf, weil nicht alle Gebiete einfach zugänglich sind.
Sagt Henry Braun von der Welthungerhilfe in Myanmar. Vielen Dank, Herr Braun, für das Gespräch.
Danke, gern geschehen.
Und Sie können für die Menschen in den Erdbebengebieten spenden. Und zwar an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft. Stichwort ARD Erdbeben Südostasien. Das Spendenkonto dazu lautet DE 53 200 400 600 200 400 600. Oder Sie können das auch online tun unter spendenkonto-nothilfe.de. Die neue Bundesregierung, die hat zwar noch nicht das Steuer übernommen, aber erst einmal müssen sich die möglichen Koalitionspartner von Union und SPD ja auch auf einen gemeinsamen Kurs einigen. Ein paar strittige Punkte gibt es da noch zu umschiffen. Zum Beispiel in der Asylpolitik, bei der Zukunft der Wehrpflicht oder der Finanzierung der Rente. Deshalb wurde heute die sogenannte Steuerungsgruppe an Deck gerufen. Doch während in Berlin die Kapitäne diskutieren, ist der Ärger über die Ausnahmen bei der Schuldenbremse und das hunderte Milliarden schwere Sondervermögen an der CDU-Basis mancherorts immer noch gewaltig. Etwa an der Ostseeküste. Wenn man dort findet, dass die eigene Partei die Peilung verloren hat. Iris Seiram.
Den halben Stadtverband hat die CDU in Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern verloren. Grund ist die Kehrtwende von Friedrich Merz in Sachen Schuldenbremse, kurz nach der Wahl.
Dann hatten wir jetzt gerade aktuell einen Wahlkampf. Dann stehen wir auf den Märkten und versuchen natürlich unsere Bürger, unsere Freunde, unsere Bekannten zu überzeugen, die CDU zu wählen. Und am nächsten Tag ist es scheinbar alles nichts mehr wert.
Der Druck ist hoch auf die CDU und Friedrich Merz. Bei diesen Koalitionsverhandlungen nicht noch bei weiteren Themen gegenüber der SPD zurückstecken zu müssen. So etwa bei der Migration. Hier hatte Merz im Vorfeld auch viel versprochen.
Die Richtung stimmt, insbesondere das gemeinsame Ziel ist geeint, die Zahl der irregulär nach Deutschland kommenden Migranten schnell und nachhaltig zu senken.
Bei der besonders umstrittenen Frage, ob Geflüchtete generell an der Grenze zurückgewiesen werden können, könnte die Hoffnung auf eine europäische Lösung liegen, die auch für die SPD akzeptabel wäre. Grundsätzlich gelte aber:
Es verhandeln hier auch drei verschiedene Parteien mit in Teilen doch sehr unterschiedlichen Ansätzen und Haltungen.
Überhaupt ist noch viel Grundsätzliches strittig. Das Zwischenergebnis der Arbeitsgruppen, das diese Woche durchgestochen wurde, zeigt es deutlich. Alles in blauen Klammern für Vorschläge der Union, rote Klammern für die der SPD. Davon gibt es einige im vorläufigen Papier.
Ich habe in der Tat das Gefühl, dass bei manchen Arbeitsgruppen, nicht bei allen, aber bei manchen Arbeitsgruppen so die Überschrift lautete: Wünscht ihr was? Das wird jetzt unsere Aufgabe sein, das auf das mögliche Maß zu reduzieren.
Natürlich geht der Blick auf die Finanzen. Uns ist völlig klar, wir können nur einen Koalitionsvertrag vorlegen, der geprägt ist von soliden Finanzen, von Projekten, die wir für wichtig halten, die durchfinanziert sind.
Trotz des großen Schuldenpakets könnte je nach Rechnung ein geschätzt dreistelliger Milliardenbetrag fehlen. Man werde das noch wuppen, so Markus Söder. Schon allein die Einigung auf das Schuldenpaket beschreibt er so.
Es war schon eine große Nummer. Also selten hat eine Regierung noch vor dem Abschluss eines Koalitionsvertrages mit einer dermaßen Wucht agiert und die Grundlagen so gestaltet. Das war, man kann schon sagen, auch der Ritt auf einer Rasierklinge. Es hätte auch schaden können, hätte schief gehen können. Am Ende ist es gelungen.
Aber eben das sehen einige in der CDU ganz anders.
Iris Aram vor dem Willy-Brandt-Haus der SPD-Zentrale in Berlin. Iris, nehmen wir mal das Thema Migration, ein besonders strittiges, raus. Wie könnte da ein Kompromiss aussehen? Zeichnet sich da schon was ab?
Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also, dass das Thema Migration eines der Schwerpunkte ist, das hat Friedrich Merz ja eben in der Pressekonferenz auch noch mal ganz deutlich gemacht. Aber er wollte sich auch nicht in die Karten gucken lassen, ob das wirklich heute eines der zentralen Themen war, die hier im Willy-Brandt-Haus besprochen worden sind. Und zwar bis vor kurzem. Also die sind gerade vor einer halben Stunde, haben wir die alle wegfahren sehen. Man kann nur so viel sagen, dass in den geleakten Arbeitspapieren aber sich schon eigentlich angedeutet hat, dass gerade beim Thema Migration echt noch wirklich sehr, sehr viel strittig ist. Also da finden sich besonders viele eckige Klammern, ob es jetzt die Frage des Bleiberechts ist oder ob man in Drittstaaten Asylverfahren durchführt. Also diese ganze Organisation des Asylrechts, das ist wirklich noch sehr strittig. Und man hat auch irgendwie so den Eindruck, man kommt da nicht so richtig weiter, als wären das auch so Debatten, die wir schon seit Wochen führen. Und da ist ja die generelle Zurückweisung an den deutschen Grenzen ist ja nur ein Beispiel für. Und gerade hier steht die Union ja enorm unter Druck, dass sie eigentlich liefert.
Und wo du von den geleakten, den durchgestochenen Papieren sprichst, wir haben es ja auch gerade im Film gesehen, dass das stattfindet, die Medien das zugespielt bekommen. Was bedeutet denn das für die weiteren Verhandlungen?
Ja, das ist auch wirklich einigermaßen erstaunlich, weil das sind ja nicht nur einzelne Papiere von den einzelnen Arbeitsgruppen, ob es jetzt Finanzen, Verkehr oder eben Migration ist, sondern das ist ja im Prinzip das ganze erste Ergebnis. Und Saskia Esken hatte hier in der Pressekonferenz auch gesagt, das ist nicht wirklich hilfreich, weil so für jeden, der es möchte, nachlesbar ist, wer welche Position eingebracht hat. Und man natürlich hinterher guckt, wer hat denn dann was am Ende durchgesetzt. Und wie gesagt, es sind ja wirklich noch viele Punkte strittig. Ich hatte auch den Eindruck beim Lesen der Papiere, dass man im Prinzip nur Formulierungen aus den jeweiligen Wahlprogrammen da reinkopiert hat. Aber es sei halt auch irgendwie klar, hieß es hier von einem Verhandler, der eben noch rausgekommen ist, dass man da keine Einigung finden kann, weil das einfach Themen sind, die die Chefebene beantworten muss, die sich ja jetzt daran machen, in den nächsten Tagen genau alles aufzulösen.
Und wir sind gespannt, was dabei dann rauskommt. Iris, vielen Dank nach Berlin. Unter all den, nennen wir es mal, kuriosen Schlagzeilen, die US-Präsident Donald Trump und seine Regierung generieren, ragt diese sicherlich heraus, die Absicht, Grönland unter amerikanische Kontrolle zu bekommen. Gerade heute hat er diese Forderung mal wieder wiederholt. Dabei ist es nicht mal eine neue. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump Interesse daran bekundet. Obwohl die größte Insel der Welt, die im Nordatlantik liegt, autonomes dänisches Territorium ist. Aber durch seine Lage zwischen Nordamerika und Russland hat Grönland natürlich militärische Bedeutung für die USA. Schon seit dem Kalten Krieg unterhält das US-Militär auf Grönland eine Basis. Hinzu kommt für Trump aber wohl auch der Reichtum an Bodenschätzen. Im Erdgas, Erdöl, Gold und Uran finden sich auf Grönland auch die begehrten sogenannten seltenen Erden. Und nachdem Anfang des Jahres bereits Trumps ältester Sohn Don Jr. der Insel einen Besuch abgestattet hat, folgte nun heute Vizepräsident J.D. Vance, sehr zum Missfallen Dänemarks. Julia Weschenbach.
Eisig ist es in Grönland fast immer und meistens auch ziemlich beschaulich. Im Fjord der Hauptstadt Nuuk zeigt Caspar Frank Möller Touristen seine Heimat. Doch seit Trump die Ruhe stört, ist alles anders. Wir haben es am Anfang nicht so ernst genommen, aber es hat sich verändert, seit er immer wieder sagt, dass er Grönland haben will. Die Leute sind besorgt. Wird er wirklich Grönland übernehmen? Seit Monaten fühlen sich die Menschen hier von den USA unter Druck gesetzt. Durch Trumps Drohgebärden und Besuche wie diesen. Offiziell eingeladen hatte niemand den US-Vizepräsidenten Vance und seine Frau. Gelandet sind sie trotzdem auf einer Militärbasis der Amerikaner im Nordwesten des Landes. It's cold as shit here. Ihm ist es zu kalt hier. Für die Grönländer findet Vance trotzdem warme Worte. Dänemark dagegen kritisiert er scharf. Unsere Botschaft an Dänemark ist sehr einfach. Ihr habt die Menschen in Grönland nicht gut behandelt. Ihr habt sie vernachlässigt, euch nicht um die Sicherheit dieser unglaublich schönen Gegend und ihrer wunderbaren Menschen gekümmert. Ursprünglich hatten die Amerikaner sich auch mit Grönländern treffen wollen bei einem Schlittenhunderennen. Doch die kündigten Protest an. Die gepanzerten US-Fahrzeuge zogen am Mittwoch wieder ab. Genau am Tag des US-Besuchs präsentiert sich Grönlands neue Regierung. 4 von 5 Parteien im Parlament haben sich zusammengetan. Das Signal: Einheit gegen die USA. Diese ganze Situation, dass man zu Besuch kommen will, wenn es keine Regierung gibt, das zeugt nicht gerade von Respekt für einen Verbündeten. Grönland ist nicht nur reich an Rohstoffen, sondern für die Amerikaner auch das Tor zur Arktis. Eine Region, in der die USA um Einfluss ringen, aber auch China und Russland. Die Grönländer wünschen sich klare Spielregeln. Hier ist jeder willkommen, auch die Amerikaner, auch Trump. Aber nur, wenn sie uns als souveränen Staat akzeptieren. Seine Heimat stehe nicht zum Verkauf, sagt Möller noch. Auf ruhiges Fahrwasser werden die Grönländer so schnell nicht mehr zusteuern.
Ja, während US-Präsident Trump und seine Republikaner also sowohl international als auch national im eigenen Land eine Menge Staub aufwirbeln, stellt sich die Frage, was macht eigentlich die andere Partei in diesem de facto Zwei-Parteien-System der USA, die mit dem Esel als Symbol? Klar, die Demokraten hatten am Schock der Wahlniederlage von Kamala Harris ganz schön zu knabbern. Und da sie im Kongress in beiden Kammern in der Minderheit sind, geben gerade nun mal die Republikaner den politischen Takt vor. Doch regt sich da überhaupt ein Widerstand bei der Opposition? Und wenn ja, wo und wie? Über die Orientierungslosigkeit der Demokraten unter Trump 2.0, Torben Burgers.
Jennifer Estine ist sauer auf die Demokraten im Kongress. Die Krankenschwester ist extra aus San Francisco nach Washington gekommen. Gemeinsam mit Gleichgesinnten will sie Druck machen auf die Spitzen der Partei. Wie Hakeem Jeffries, Minderheitsführer der Demokraten im US-Repräsentantenhaus. Ich möchte mehr Taten sehen, mehr Leidenschaft, mehr Führungsstärke von der Demokratischen Partei. Die Menschen sind wütend. Es ist nicht schwer, sie zu erreichen. Ich verstehe nicht, worauf wir noch warten. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Strategie, keine Vision, keinen Anführer, keine Antwort. Die Gruppe aus Kalifornien macht sich auf den Weg ins Senatsgebäude zu den Büros der gewählten Volksvertreter. Sie hat eigentlich einen Termin bei Adam Schiff, doch der demokratische Senator aus ihrem Heimatbundesstaat hat heute keine Zeit. Lediglich dessen Mitarbeiterinnen sind bereit für ein Gespräch auf dem Flur. Enttäuschend für Jennifer, die sich mehr Mut zur Auseinandersetzung wünscht. Die Demokratische Partei muss progressiv aussehen. Sie muss die wütendsten, progressivsten Leute fördern. Leute, die das Gegenteil von Trump sind. Also Leute wie Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez. Der alte Linke und die selbsternannte Sozialistin touren gerade gemeinsam durchs Land und begeistern mit ihren klassenkämpferischen Botschaften die Massen, so wie hier am vergangenen Wochenende in Denver, Colorado. Wir können den Trumpismus besiegen. Wir können eine politische Bewegung schaffen für eine Regierung und eine Wirtschaft, die für uns alle arbeitet, nicht nur für das obere 1%. Misty Riebig hat die Tour organisiert. Sie räumt ein, dass die Demokraten zu lange zu schwach aussahen. Die Demokraten haben viel Zeit damit verbracht, darüber zu reden, was bei den Wahlen im November schiefgelaufen ist. Und das ist eine gute Sache. Wir müssen eine Menge nachdenken. Aber wir können nicht einfach herumsitzen und warten, bis wir alle Antworten haben. Er steht inzwischen für einen ganz anderen Kurs. Gavin Newsom will für gemäßigte Republikaner der Mitte wählbar werden und hat dafür zuletzt unter anderem den rechtsextremen ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon in seinen Podcast eingeladen. Eine Annäherung, die dem demokratischen Gouverneur von Kalifornien ordentlich Kritik vom linken Flügel seiner Partei eingebracht hat. Experten wie Ross Barkin sehen in dem Richtungsstreit das größte Problem der Demokraten. Um zu alter Stärke zurückzufinden, müsse sich die Partei einigen. Die Demokraten müssen jetzt die Partei der offenen Arme sein, die alle Menschen willkommen heißt, die eine andere Richtung wollen. Sie müssen eine alternative Vision für Amerika anbieten. Das haben sie noch nicht. Das ist die Herausforderung.
That is the challenge.
Jennifer Estine hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Demokraten ihre Zurückhaltung ablegen und ihre Spaltung überwinden. Sie sei halt eine ewige Optimistin. Sorgen macht ihr nur, dass die Partei erst zu spät erkennt, was auf dem Spiel steht.
Und dazu jetzt die Leiterin unseres AD-Studios in Washington, Gudrun Engel. Gudrun, warum scheinen es die Demokraten bislang nicht zu schaffen, eine effektivere Oppositionspolitik zu machen?
Naja, zunächst mal glaube ich, sie sammeln sich noch, weil ja nach dem Denkzettel der letzten Wahl auch viele Akteure ausgeschieden sind. Und dann haben sie ja tatsächlich gerade auch keinerlei Macht, weil sie keinerlei Mehrheit haben, weder im Senat noch im Repräsentantenhaus. Und man muss jetzt erst mal gucken, mit wem kann man denn da einen Wiederaufbau starten und wohin gleitet die Partei? Wir haben ja diesen Richtungsstreit gerade gesehen, entweder progressiv nach links, um ein ganz deutliches Gegengewicht zu setzen zu den konservativen Republikanern oder doch eher umarmend in der Mitte. Das ist die große Frage. Und man versucht jetzt eben vor allem auf lokaler und auch auf Bundesstaatenebene wieder aufzubauen. Es gibt hier jede Menge Wahlen auch auf diesen Ebenen, beispielsweise nächste Woche in Wisconsin. Da wird ein Richter an das dortige Verfassungsgericht gewählt. Da gibt es Bewerber aus beiden Lagern. Und auf dieser Ebene versuchen die Demokraten, sich jetzt eben wieder langsam aufzubauen, auf lokaler Ebene, auf Bundesstaatenebene, um dann für die Midterms 2026 wieder gewappnet zu sein.
Aber nicht nur bei den Demokraten, auch in der Zivilgesellschaft insgesamt. Denn die Politik von Trumps Regierung betrifft ja Millionen. Und anders als nach Trumps erstem Wahlsieg gibt es kaum sichtbare Proteste gegen die aktuelle Regierungspolitik. Oder ist das falsch? Wie kommt das?
Das stimmt, auch da denke ich erstmal Schockstarre und erstmal abwarten, was denn so alles passiert. Und dann passiert ja gerade so viel, dass man sich auch gut überlegen muss, ja, wovon von diesen 5000 Gründen, die es mittlerweile ungefähr gibt, protestiere ich denn tatsächlich? Es gibt kleinere Proteste, etwa jeden Samstag vor allen Showrooms von Tesla. 277 Stück sind das im Land. Und da protestieren die Menschen gegen Elon Musk und dagegen, dass er gar nicht gewählt ist und gar kein Amt haben sollte in dieser Regierung, aber trotzdem mit Doge ja für diese Massenentlassungen zuständig ist. Auch da in der Zivilgesellschaft sehen wir jetzt, dass sie merken, okay, wir sind viele kleine Splittergruppen mit kleinen Protesten und wir müssen uns auch irgendwie sortieren. Wir hören, es soll einen großen Protest geben in den ganzen USA am 5. April unter dem Titel Hands Off, also Hände weg von unseren Jobs, von unserer Sozialversicherung, von unserer Krankenversicherung. Und dann müssen wir einfach gucken, ob die Zivilgesellschaft es bis dahin schafft, sich zu sammeln.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Ja, und auch die Beziehungen zwischen den USA und der Ukraine machen heute wieder Schlagzeilen. Und dazu weitere Nachrichten heute, Jens, mit dir.
Die Ukraine hat einen deutlich veränderten Vorschlag von den USA für ein Rohstoffabkommen erhalten. Wie der ukrainische Präsident Zelensky mitteilte, seien Punkte enthalten, die man eigentlich schon verworfen hatte. Nun prüfe man das Dokument. Zugleich betonte Zelensky, er werde nichts unterschreiben, was den EU-Beitrittsprozess seines Landes störe. Im Februar war Zelensky nach Washington gereist, um eine frühere Version des Abkommens zu unterzeichnen. Der Termin war nach einem Eklat im Weißen Haus geplatzt. Russlands Präsident Putin hat vorgeschlagen, die Ukraine übergangsweise von den Vereinten Nationen verwalten zu lassen. In dem Land soll es dann Neuwahlen geben. Putin äußerte sich beim Besuch eines russischen Atom-U-Boots. Er sagte, er wolle mit einer neuen ukrainischen Regierung Friedensverhandlungen führen. Die jetzigen ukrainischen Behörden erkennt Putin nicht als rechtmäßig an. Die USA wiesen seinen Vorschlag zurück. Israel hat erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe mit der Hisbollah im Libanon wieder einen Vorort der Hauptstadt Beirut angegriffen. Medienberichten zufolge gab es zwei Explosionen. Informationen über mögliche Opfer liegen bislang nicht vor. Nach israelischen Angaben galt der Schlag einem Drohnenlager der Hisbollah-Miliz. Israels Premierminister Netanyahu drohte mit weiteren Angriffen. Am Morgen hatte Israel Beschuss aus dem Libanon gemeldet. Die Hisbollah wies die Verantwortung dafür zurück. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Schlichter heute ihre Empfehlung vorgelegt. Sie schlagen eine Lohnerhöhung in zwei Stufen vor. Zum 1. April um 3%, mindestens aber um 110 Euro im Monat. Zum 1. Mai 2026 soll es noch einmal 2,8% mehr geben. Zum Vorschlag gehören auch Regelungen, um Arbeitszeiten flexibler zu gestalten. In gut einer Woche wollen die Tarifparteien darüber beraten.
In einer Stadt, die jedes Jahr Dutzende Millionen Menschen anzieht, gibt es wohl kaum noch ursprüngliche, von Touristen unentdeckte Gegenden. Und das gilt wohl für kaum ein Viertel in Paris so sehr wie für Montmartre. Der Hügel mit der Basilika Sacré-Cœur und dem Blick über die Dächer der französischen Hauptstadt ist eine der Hauptattraktionen. Die Touristenmassen sind für die Anwohner ohnehin schon eine Herausforderung und jetzt soll noch eine weitere hinzukommen. Ein Großteil der Straßen von Montmartre soll begrünt, der Autoverkehr im Viertel ausgebremst werden. Also klar, Touristen dürfte das freuen und auch viele Menschen, die dort leben, auch. Aber die Einheimischen befürchten, dass ihr Alltag nun deutlich unbequemer werden könnte. Michael Strempel berichtet.
So friedlich thront er über Paris, der Montmartre. Magnet für Touristen aus aller Welt. Paris-Idyll. Postkartenkitsch. Doch jetzt Wut und Widerstand. Anwohner auf dem Montmartre sind in Aufruhr. Ihre letzten Parkplätze sollen weg. Mehr begrünte Fußgängerzonen will die Stadtregierung. Stinkende Autos passen da nicht mehr ins Bild. Man muss den ganzen Montmartre umfahren, um hier zur Arbeit zu kommen. Ziemlich kompliziert. Ziemlich kompliziert ist auch das Alltagsleben, wenn man ständig Treppen steigen muss. Für die Touristen mag das eine sportliche Abwechslung sein, aber wenn man hier oben wohnt?
Um zu uns hier hochzukommen, muss man mindestens 300 Stufen hinaufsteigen. Schön, wenn man gesund ist, nichts schleppen muss, keine kleinen Kinder dabei hat. Manchmal braucht man hier einfach ein Auto.
Inzwischen hat sich eine Bürgerinitiative gegründet. Ihr Ziel, der Verdrängung des Autos vom Montmartre Einhalt zu gebieten. Wir treffen drei von ihnen, die alle keine typischen Autofreaks sind. Aber genug sei jetzt genug.
Diese Ohne-Auto-Politik war bisher viel zu aggressiv. Straßen, die mit Geschäften belebt waren, sind jetzt begrünt mit drei Büschlein. Und das soll dann die Temperatur um 1 Grad senken?
Das sieht die rot-grüne Stadtregierung ganz anders. Sie ist stolz darauf, dass Paris von der Auto- zur Fahrrad- und Fußgängerstadt geworden ist. Weniger Stau, Lärm, Gestank. Und davon soll jetzt auch der Montmartre profitieren, findet der stellvertretende Bezirksbürgermeister von den Grünen. Schauen Sie, da ist eine Schule. Wir machen Fußgängerzonen vor Schulen, um die Sicherheit zu verbessern, die Luftverschmutzung zu reduzieren und für Fußgänger Raum zu schaffen. Einige sehen den Streit um das Auto, aber auch ganz entspannt. Das sehen wir in 10 Jahren, ob das eine gute Idee war. Man muss Vertrauen haben. Also Geduld. Vielleicht erinnert sich in 10 Jahren ja niemand mehr daran, dass es hier oben auch mal Parkplätze gab.
Ja, 10 Jahre, soweit blicken wir jetzt nicht voraus, aber Claudia, immerhin auf die kommenden paar Tage.
Ja, und da ist ja auch Wochenende, von daher wichtig. Und morgen passiert da noch was Besonderes für alle Stern- oder Himmelsgucker. Es gibt eine partielle Sonnenfinsternis zu bewundern. Das heißt, ein Teil der Sonne wird verdeckt sein. Passiert immer dann, wenn der Neumond zwischen Erde und Sonne liegt. Und verdeckt sein werden in Kiel beispielsweise 21,2%, in München nur 10,3%. Höhepunkt ist in Kiel zum Beispiel 12.19 Uhr. Das steht hier jeweils an erster Stelle. Ab einer Dreiviertelstunde vorher lohnt es sich, an den Himmel zu gucken, wenn die Sonne dann so langsam einen schwarzen Schatten bekommt. Natürlich auf jeden Fall nur mit geeignetem Sonnenschutz. Und wirklich was zu sehen gibt es auch nur im äußersten Nordwesten, denn von Südosten breiten sich dichte Wolkenfelder aus. Das heißt, nur hier in diesem Streifen von Schleswig-Holstein runter bis in den Norden Nordrhein-Westfalen sieht man überhaupt irgendwas, weil sonst die Wolken die Sonne verdecken. Und in der Nacht werden sich bereits aus Südosten dichte Wolken ausbreiten, die bringen Regen. Morgen Schneefallgrenze in den Alpen, so um die 1200 Meter. In der Nacht kommt eben von Westen her eine Kaltfront, die auch so ein bisschen Regen bringt. Die zerfleddert aber auf dem Weg nach Südosten. Und morgen ist es dann von Nordwesten her zunehmend sonnig. In der Nacht gehen die Temperaturen zurück auf Werte von meist 8 bis 2 Grad. 1-2 Grad dort, wo es in der Nacht oft sternklaren Himmel gibt. Das ist insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg der Fall. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von meist 5 Grad am Alpenrand bis zu 15 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Die nächsten Tage bringen wieder abwechslungsreiches Wetter. Am Sonntag starker Wind, zum Teil Sturmböen bei Schauern und Gewittern im äußersten Norden. Im Süden scheint dafür dann häufiger mal die Sonne, 10 bis 16 Grad. Montag von Nordwesten her Auflockerungen. Im Süden dichte Wolken, Schneefallgrenze, dann am Alpenrand nur 800 Meter.
Ui, eine Menge dabei, Claudia. Vielen Dank für diese Wochenendaussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt ein Weltspiegel-Extra mit dem Titel Tayyip tritt zurück.
Darin zeigt unsere Türkei-Korrespondentin, warum so viele junge Menschen gegen den türkischen Präsidenten gerade auf die Straße gehen.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin einen guten Start ins Wochenende.
Einen schönen Abend.
Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.